Hallo, ich bin's, Daniela. Bevor wir gleich in die Folge starten, ganz kurzer Hinweis. Am 27. September findet eine erste kleine Menosause in Linz statt. Was passiert dort? Wir lernen uns kennen, wir tauschen uns aus. Ich präsentiere zum ersten Mal Menomeo-Merch und ja, wir haben einfach einen schönen Abend und feiern die Wechseljahre. Mehr Infos dazu, wenn du dich für meinen Newsletter auf www.menomeo.at anmeldest.
Ja, lecker mio. Bin ich jetzt echt im Wechsel.
Okay, dann wird's Zeit für Menomeo, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's.
Lass uns glücklich sein.
Mit Astrid Müller. Hallo, ich bin's, Daniela. Ich freue mich, dass du auch heute wieder bei Menomeo mit dabei bist. Meine Gesprächspartnerin heute ist, wie gesagt, Astrid Müller. Und die Astrid ist eine echte Tausendsasserin. Vor allen Dingen ein Berliner Original, wie man es selten findet. Sie hat außerdem Sozialpädagogik und Public Health studiert. Sie schreibt Sachbücher und Romane, berät Unternehmen zur Hormongesundheit und Menopause und unterstützt Autoren mit Lektorat und Textarbeit. Also sie hat einiges zu tun. Das Sachbuch Hormonchaos habe ich ja schon gelesen und deine neu erschienene Midlife Romance 20 Years, Hunde, Hitze und die Liebe, der für mir demnächst zu Gemüte führen. Und Astrid, schön, dass du heute dabei bist.
Hallo, liebe Daniela, ich grüße dich. Ja, ich freue mich ganz doll, dass ich heute bei dir bei Menomeo sein darf. Ein großes Vergnügen.
Super.
Vielen Dank dafür.
Sehr, sehr gerne. Du weißt es vielleicht, ich starte meinen Podcast immer damit, dass meine Gesprächspartnerinnen mit dem größten Irrglauben oder Mythos zu ihrem Thema aufräumen. Also würde ich dich bitten, liebe Astrid, dass du das eben jetzt tust und folgenden Satz weitersprichst. So ein Glück, das...
Dass mich die Wechseljahre darüber aufgeklärt haben, dass ich hormonmangelkrank bin und dann gesunden konnte.
Du hast eben das Sachbuch Hormonchaos, viele Symptome, eine Ursache geschrieben und bietest damit einen umfassenden Überblick über die natürliche Hormontherapie und thematisierst die oft übersehenen Zusammenhänge von Hormonmangel und Gesundheitsproblemen. Wie bist du eigentlich drauf gekommen, so ein Buch zu schreiben? Ich nehme an, dir ist es ähnlich ergangen wie mir, einfach weil betroffen davon.
Ja, selbstverständlich. Also ich war schon sehr früh betroffen von Hormonmangel, ohne es zu wissen. Also ich bin schon in den frühen 20ern sehr erkrankt. Ich hatte mal über 2 Jahre Fieber infolge einer Lebensmittelvergiftung. Ich hatte chronische Sinusitis. Ich hatte Neurodermitis. Ich habe ein schwerstes Reizdarmsyndrom entwickelt, ohne dass es die Diagnose damals schon gab. Ich habe 8 Jahre mit Hashimoto zugebracht, ohne eine Behandlung zu erfahren. Und natürlich war ich irgendwann an dem Punkt, dass ich ganz, ganz emsig versucht habe, mir selber zu helfen, weil in der Diagnostik und auch in der Therapie kam nichts raus. Bei Fachärzten nicht, bei Allgemeinmedizinern nicht und auch bei den komplementärmedizinischen Berufen, Heilpraktiker und so. Es war immer so ein Kratzen an der Oberfläche und ich habe dann versucht, meinen Lifestyle zu ändern. Das heißt, ich habe angefangen, mich, heute nennt man das anti-entzündlich, zu ernähren. Das heißt, ich habe nie viel Zucker gegessen, aber ich habe die Kohlenhydrate und Zucker reduziert. Ich habe keine Milchprodukte mehr gegessen. Ich habe weitestgehend auf Weizen verzichtet. Ich habe sehr, sehr viel dunkelgrünes Gemüse gegessen. Ich habe angefangen zu meditieren. Ich habe Körperarbeit gemacht, also aktives Stressmanagement. Ich bin in das Material Ton eingetaucht und habe Keramik gemacht. Also ich habe auch eine sehr kreative Seite. Deswegen schreibe ich auch heute im fortgeschrittenen Alter Bücher. Und ich konnte damit etwas bewirken, ja, aber auch das war eigentlich immer so Schadensbegrenzung. Wenn dann irgendein Faktor von außen hinzukam, und diese Faktoren erleben wir ja alle, ob das jetzt ein kritisches Lebensereignis wie ein Verlust in der eigenen Familie angeht oder einen stressigen Job oder, dann hat es mich wieder ganz dolle reingerissen. Und ich hatte mit Anfang 30 einen kompletten Zusammenbruch meines Verdauungsapparates. Das war der Beginn meiner Schilddrüsenerkrankung, aber das wusste ich nicht, meine Ärzte auch nicht. Ich war austherapiert. Und als ich dann ein paar Jahre später meine erste Vollzeitstelle annahm, musste ich pendeln. Das heißt, ich hatte nur noch sehr wenig Zeit, diese sehr gesunde Lebensweise aufrechtzuerhalten. Und noch dazu war der Job eine Katastrophe. Und damit kam ich in so einen Dauerstress, dass ich es ohne zu merken sehr früh in die Wechseljahre kam. Als erstes zeigte sich meine kollabierende Schilddrüse und das blieb aber trotzdem alles immer noch unerkannt. Ich bin mit schwersten Gelenkschmerzen in einer orthopädischen Reha-Klinik gelandet mit 38 Jahren. Hatte natürlich null Effekt, war klar. Und mit Anfang 40 hatte ich dann ganz schwere Entzündung, und zwar überall. Ich hatte Rheuma in den Füßen, die Neurodermitis explodierte. Ich hatte plötzlich massivste Schlafstörungen, habe explosionsartig zugenommen. Und das war deshalb so absurd, weil ich war gerade frisch verliebt. Und ich war eigentlich total glücklich und dachte, das kann doch nicht sein. Also eine Freundin hatte damals noch die Idee, vielleicht bist du ja schwanger. Ne? Aber ich dachte immer, wenn man schwanger ist, fühlt man sich auch relativ wohl, zumindest am Anfang. Ich bin von mehreren Gynäkologinnen abgewiesen worden und habe dann eine privat praktizierende Ärztin aufgesucht und ich war mitten in den Wechseljahren. Natürlich war ich's. Und dann habe ich eine Therapie mit bioidentischen Hormonen begonnen und also meine Ernährung lief in der Zeit weiter, ne? Und auch ich habe auch Nährstofftherapie gemacht, schon viele Jahre. Das habe ich schon begonnen, bevor ich 30 wurde, weil ohne Nährstoffe ging es gar nicht. Und dann habe ich diese Therapie mit bioidentischen Hormonen begonnen und nicht nur meine Wechseljahressymptome waren weg, sondern alle anderen Krankheiten, die ich hatte, auch. Mein Reizdarmsyndrom, an dem ich über 20 Jahre litt. Ich habe über 20 Jahre täglich Herzschmerzen gehabt, weil sich die Luft in meinem Bauch so staute. Das war weg. Und dann dachte ich, wow, das muss ich jetzt mal recherchieren. Es kann doch nicht angehen, dass die gesamte deutsche Ärzteschaft so etwas nicht erkennt. Aber sie kann, weil sie lernen es im Studium nicht. Hormongesundheit wird nicht gelehrt und auch in den Facharztausbildungen nur ganz kleine Ausschnitte davon. Und das ist leider bis heute noch so. Und ich habe das vielleicht noch ganz kurz. Ich war 20 Jahre unterwegs und habe gesucht. Und ich habe in dieser Zeit sehr viele Menschen getroffen, die auch Beschwerden hatten, die auch krank waren. Und man entwickelt irgendwann so eine Art selektive Wahrnehmung. Ja, wenn man Dinge hört, das wirst du ja auch kennen jetzt durch die Wechseljahre. Und ich habe diese Menschen aufgesucht und gefragt, sag mal, kann das sein, dass du auch Hormonmangel hast? Bei mir ist das der große Wurf und es war der große Wurf bei den meisten von ihnen. Und einige haben mir dann auch, dann kam die Buchidee, ihre Geschichten zur Verfügung gestellt, um dieses Buch zu schreiben. Ich wollte halt sozusagen Erfahrungsberichte sammeln, die keine Ärztebrille tragen, kein Filter, sondern die von den Betroffenen selbst gesprochen wird, damit andere Menschen sich inspiriert fühlen und vielleicht angeregt fühlen, Mensch, das könnte es bei mir ja auch sein, ich nehme das mal unter die Lupe. Das ist eigentlich meine Intention mit Hormonchaos.
Jetzt hast du ja so die letzten 20, 25 Jahre zusammengefasst. Ich hätte mir das alles sparen können, wäre ich schon früher drauf gekommen, dass es tatsächlich am Hormonmangel liegt, also auch schon in sehr, sehr jungen Jahren. Genau. Ja. Dieses Thema, dass man so viel von Ärzten abgewiesen wird, das höre ich ja ganz oft und ganz immer und begegnet mir ja auch, jetzt sage ich mal, in der realen Welt, wenn ich mit Frauen spreche, auch die Annunziata, mit der ich zum Thema Depression in der Perimenopause gesprochen habe. Gut, bei der waren es keine 20 Jahre, die ist ein Jahr lang herumgeirrt, und der konnte nicht geholfen werden, weil es eben so ist. Die Ärzte wissen viel zu wenig Bescheid. Jetzt ist dieses, es sind nur unter fetter Anführungsklammer die Hormone ja trotzdem nicht so einfach, weil auch wenn ich es weiß, Astrid, dass es der Hormonmangel sein könnte, der mir Schmerzen verursacht, der mir mein Leben nicht lebenswert macht oder was auch immer, wo würdest du sagen, ist dann der erste Angriffspunkt? Zu welchem Arzt gehe ich dann und wem sage ich wie, dass sie meine Hormone testen sollen? Was war da dein Weg auch?
Also da würde ich noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich finde, der erste Schritt ist, sich selber zu informieren.
Davon
weil du
abgesehen.
Du hast verloren, wenn du zum Arzt gehst und nicht argumentieren kannst.
Genau.
Also ich war ja irgendwann so fortgeschritten, dass ich die Ratgeber, die ich gelesen habe, also selbst bei Schilddrüsenfachärzten habe ich meinen Ratgeber für Hashimoto auf den Tisch gelegt, weil ich wollte, dass ich Tybon verschrieben kriege, weil Thyroxin alleine hat bei mir nicht gereicht. Das wurde mir verweigert. Also man kriegt in Büchern und ganz sicher inzwischen auch durch die engagierten Ärztinnen und Ärzte, die sich wirklich fort- und weiterbilden, auch auf Social Media, sehr viele Informationen. Und die sollte man sich aneignen, damit man eine argumentative Grundlage hat. Hormonmangel zu testen ist insofern schwierig, weil am Beginn der Wechseljahre schwanken die Hormonwerte noch ganz stark. Frauen vor den Wechseljahren wird es per se abgeschlagen, einen Hormontest zu machen, weil sie sind dafür ja grundsätzlich viel zu jung. Das heißt, wir kommen eigentlich immer wieder zurück auf das, was wir haben, nämlich unsere Beschwerden. Das heißt, ich finde es ganz wichtig, also ich habe ein ziemlich gutes Gedächtnis, auch noch in der Postmenopause, obwohl es etwas wankt inzwischen. es macht Sinn, sich die Veränderungen aufzuschreiben. Also ich habe in meinen Lesungen immer wieder Frauen sitzen, die sind 38, die haben explosionsartig zugenommen, die können plötzlich nicht mehr schlafen und sind grätzig mit ihren Kindern und ihren Ehemännern und werden nach Hause geschickt mit den Worten: Lernen Sie doch mal meditieren. Machen Sie mal Yoga und wenn das nicht hilft, kommen Sie in einem halben Jahr wieder. Die haben die klassischen Symptome der Perimenopause. Und wenn man das weiß, dass das Symptome davon sind, dann, finde ich, hat man eine bessere Argumentationsgrundlage zu sagen, nein, ich habe mich informiert, ich habe das nachgelesen, das sind Symptome, die Wechseljahre haben 60 verschiedene Symptome. Ja,
ja, manche sprechen sogar schon mittlerweile von über 70. Also ja. Mir kommt auch vor, je mehr sich damit jetzt beschäftigt wird, also wie ich angefangen habe mit Menomeo, hat es so geheißen, so naja, rund um 40. Mittlerweile spricht zum Beispiel die Judith Bildau rund um 35 Jahre, dass der hormonelle Umbau beginnt und so weiter. Ja, ich glaube, Es ist ganz wichtig, diese Range auch aufzumachen. Ja,
ja.
Und
ja,
es gibt ganz viele Frauen, wo es noch früher, wie bei dir eben, beginnt. Ja, und das ist so wichtig. Und genau dieses Informieren und dieses Selbstfürsorge, würde ich es einmal nennen, dass ich ab einfach einem gewissen Alter mir mal das ein oder andere Buch oder den ein oder anderen Podcast zu Gemüte führe, um mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich glaube, vielen Frauen geht es dann, dass dann die Schuppen von den Augen purzeln und sie denken, oh, it could be the Wechseljahre.
Wenn sie es denn merken, also ich habe in meinem Buch ja auch Geschichten von Frauen drin, die, obwohl sie in ärztlicher Behandlung waren, die Wechseljahre quasi komplett durchlaufen haben, ohne dass das überhaupt bekannt wurde und daran auch schwer erkrankt sind. Also da merke ich immer, was ich einfach möchte, ist, ich möchte Wissen vermitteln und ich möchte Neugier wecken, weil schon vor den Wechseljahren können wir unsere Hormongesundheit fördern. Und das funktioniert nicht, wenn wir als junge Mädchen die Pille aufgedrückt kriegen. Das Progesteron wird komplett platt gemacht. Im Waschzettel der Pille steht, ja, es kann zu Verdauungsbeschwerden führen. Aber wer damit zum Gastroenterologen geht und irgendwann bei der Diagnose Reizdarm landet, die Gastroenterologen fragen noch nicht mal danach, ob die Pille eingenommen wird oder die Gestagenspirale. Die Gynäkologen sagen tatsächlich, naja, also das ist jetzt Verdauung, damit müssen sie sich an Gastroenterologen wenden, das ist nicht meine Baustelle. Und ich sage, nein, unser ganzer Körper, inklusive unser Geist und unser Gehirn, ist Hormonbaustelle. Und wenn wir irgendwo eingreifen, die Hormone sind ein Ensemble, das sind Teamplayer. Wenn wir irgendwo eingreifen, gibt es einen Effekt. In welche Richtung auch immer. Und deshalb finde ich es halt auch so wichtig, dass man sich in jungen Jahren möglichst damit schon beschäftigt. Ich bin auch ganz stolz, ehrlich gesagt, mein Buch ist jetzt ja über ein Jahr draußen. Und ich konnte tatsächlich auch schon Töchter von den Frauen, die mein Buch gelesen haben, dafür interessieren. Die haben es noch schwerer als wir, Daniela. Wenn die zur Gynäkologin gehen und sagen, also ich habe seit 3 Jahren schwerstes PMS, ich hätte gerne eine Progesteroncreme, die kriegen eine glatte Ansage, was ich für so schade halte, weil wir haben im Moment so eine Konzentration aufs Östrogen, weil die Wechseljahre bekommen gerade einen Aufwind. Die Gynäkologen fangen an, sich weiterzubilden. Aber aus meiner Sicht vernachlässigen sie auch da das Progesteron, geben das als Schutz der Gebärmutterschleimhaut mit dazu. Aber sie haben keine Ahnung, was Progesteron im Körper macht. Das brauchen wir lebenslang, genauso wie das Testosteron und das Östrogen. Man kann sich nicht nur ein Hormon rauspicken. Und dafür ist es halt, um jetzt nochmal zurückzukommen, wichtig, dass man sich einfach mit dem Thema beschäftigt. Ja, ob man das jetzt mit einem Podcast tut, auf Social Media oder sich ein Buch anliest. Ich finde das ganz wichtig, dass man sich überhaupt mit dem Thema beschäftigt, ohne zu denken, das ist ein klassisches Frauenleiden, da muss ich jetzt irgendwie durch. Das haben wir von unseren Omas gehört, von unseren Müttern. Also mir ging es als Teenager so schlecht, dass ich wirklich, ich habe 1,5 bis 2 Wochen des Monats gelitten. Ja, und meine Mutter hat gesagt, ja, das ist nun mal so, das haben wir alle. Und ich weiß, dass ich mit 13 den Entschluss gefasst habe, ich will eh keine Kinder, ich lasse mich mit 18 operieren, ich lasse alles rausschneiden, das mache ich nicht mit. Damit laufe ich nicht ein Leben lang rum. Das war so eine, weißt du, das war so eine trotzige Teenager-Vorstellung davon, von einer Lösung. Natürlich habe ich irgendwann begriffen, dass das nicht so ohne weiteres geht. Mich hätte auch niemand operiert mit 18, das weiß ich auch. Aber als ich dann in die Wechseljahre kam, war diese Erleichterung immer noch da. Also viele Frauen, die kommen in die Wechseljahre und denken, oh, jetzt verlieren sie ihre Fruchtbarkeit. Bei mir war das nur, Gott sei Dank, das Theater ist bald vorbei. Es war ein Irrglaube, ich war 12 Jahre in den Wechseljahren. Da war kein bald, aber ich hatte Hilfe. Ich war vorgebildet durch die Nährstofftherapie, die ich machte, durch Körperarbeit und durch die Ernährung, die ich machte. Das müssen ja viele Frauen, die in die Wechseljahre kommen, erstmal kennenlernen. Ja, und überhaupt lernen, dazu Informationen zu bekommen und zu begreifen, dass sie damit Einfluss nehmen können. Das kannte ich ja alles schon. Bei mir kamen dann die bioidentischen Hormone on top. Und damit habe ich die vitalste Zeit meines Lebens verbracht in den Wechseljahren. Das geht leider vielen anderen Frauen nicht so, sondern umgekehrt. Und da hilft nur Wissen. Da hilft nur Wissen.
Also ich glaube auch, das Thema Hormone, das ist jetzt wirklich jahrelang komplett übersehen worden von der Wissenschaft, von der Medizin. Dabei begleitet es uns ja immer, oder? Ist man in der Pubertät, sind es die Hormone? Ist man in den Wechseljahren, sind es die Hormone? Hat man gerade die Regel, sind es die Hormone? Also uns Frauen insbesondere ist ja das immer schon zugeschrieben worden, das sind halt die Hormone, sehr lapidar gesprochen. Und eigentlich auch rückblickend für mich gesehen, deppert von mir, dass ich mich da nicht schon viel früher damit beschäftigt habe, weil mir sind ganz viele Dinge aufgrund der Hormone zugeschrieben worden, sagen wir mal so. Ja. Jetzt hast du eben gesagt, dein Buch beschäftigt sich ja auch mit Geschichten von unterschiedlichsten Frauen und da kommen ja wirklich auch die ersten Geschichten stehen auch im Buch, aber vielleicht kannst du mal so 1, 2, 3 Beispiele geben, was dir denn da alles so untergekommen ist in deiner Recherche für dein Buch Hormonchaos.
Also das Erste, was mir untergekommen ist, ist die chronische Erschöpfung. Also an der habe ich auch gelitten, auch sehr früh schon gelitten, schon in meinen 20ern. Und ich habe eine Geschichte im Buch von einer Frau, die war tatsächlich nicht in den Wechseljahren und war chronisch erschöpft, aber die hatte eine schwere Nebennierenschwäche, die tatsächlich nicht befundet wurde und die dann auch mit Hilfe der bioidentischen Hormontherapie und mit einer DHEA, das ist dieses Vorläuferhormon der Nebenniere, wieder zurück zu Wohlbefinden und Gesundheit gefunden hat und die mir ihre Geschichte geschenkt hat, als sie dann schlussendlich sehr vital und mit Wohlbefinden in den Wechseljahren war. Das sind häufig Lebensgeschichten, also bis das eine Frau herausfindet, da vergehen locker schon mal 6 bis 8 Lebensjahre. Und in diesen 6 bis 8 Lebensjahren, deswegen finde ich chronische Erschöpfung auch so wichtig, da passiert ganz viel. Da passiert ganz viel im persönlichen Bereich. Man hat nicht mehr die Kraft, die eigenen Sozialkontakte zu pflegen. Man ist auch nicht mehr konfliktfähig in der Partnerschaft. Man hat vermutlich, ich habe keine eigenen Kinder, aber so stelle ich mir das vor und das habe ich auch beobachtet, man hat auch nicht mehr die Vitalität, um sich mit pubertierenden Kindern rumzuschlagen oder mit einer Klassenlehrerin, die querschlägt von einem Kind. Also es wird einfach alles immer weiter runter auf Sparflamme gekocht. Dann kommen irgendwann ja auch Infektanfälligkeiten und noch andere Krankheiten dazu. Also die chronische Erschöpfung, das ist für mich so ein Multiphänomen, was ganz viel Rückzug bedeutet, auch im Beruf, ne, auch im Job. Viele Frauen reduzieren ihre Arbeitszeit und das mussten sie eh schon, weil sie Kinder bekommen haben, ja. Und dann müssen sie das, wenn sie in die Wechseljahre kommen, wieder. Also dann frage ich mich auch, ist es nicht mal genug, dass wir Frauen immer kürzer treten müssen? Es ist unsere Natur, die Reproduktionsfunktion und dieser ständig wiederkehrende Zyklus. Aber ich bin einfach der felsenfesten Meinung, wenn wir unsere Hormongesundheit fördern und im Blick haben, dann kann man solche Einbrüche anders managen, beziehungsweise man könnte auch verhindern, dass sie überhaupt passieren. Also die chronische Erschöpfung war mir ganz wichtig.
Darf ich dir da ganz kurz was dazu fragen?
Ja, natürlich.
Ich glaube, das ist auch sehr schwierig zu diagnostizieren, weil da auch sehr viel depressive Verstimmung Verstimmungen oder sogar schon Depression dazu kommt, oder? Stellen wir auch nicht einfach vor, auf die Diagnose chronische Erschöpfung zu kommen.
Ja, also das ist ganz häufig so, dass Menschen, die K.O. sind, denen auch attestiert würde, sie würden den Blues singen. Das habe ich selber auch erfahren. Ich war auch erschöpft und ich meine, sie sind doch noch so jung und sie haben doch Perspektiven. Und ich habe dann in dem Gespräch nur gesagt, sie müssen mich jetzt nicht motivieren. Ich bin nicht depressiv. Aber genau darauf läuft es hinaus. Es geht um Etiketten. Es geht um Etiketten, was nicht eingeschätzt werden kann, muss ja irgendwie gelabelt werden. Also auch um einen Eintrag in der Patientenakte zu haben oder um irgendeine Verordnung ausfüllen zu können. Ich kann die Ärzte da auch ein Stück weit verstehen. Ich weiß nur, wenn ich Ärztin wäre, ich bin sehr neugierig und ich bin sehr skeptisch. Und ich bin sehr scharfsichtig. Also ich würde im Geiste 1 und 1 und 1 und 1 zusammenzählen und dann würde ich in die Recherche gehen. Und als ich in die Recherche ging, das hat ein paar Monate gedauert und dann war mir die Sache klar. Also ich habe nicht mal Medizin studiert, auch wenn ich Gesundheitswissenschaftlerin bin. Da würde ich mir auch von den Komplementärmedizinerinnen und auch von den Heilpraktikerinnen mehr Neugier wünschen. Also um tatsächlich systemisch zu denken. Hormongesundheit kann man nur systemisch denken.
Das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass das, genauso wie du es vorher gesagt hast, dass du dann mit Verdauungsproblemen woanders hingeschickt wirst. Nein, ich glaube, dass es Schluss ist mit dem Tellerrand denken und dass Ärzte oder Heilpraktiker, so wie es in Deutschland gibt, das gibt es ja bei uns in Österreich per se nicht, einfach über den Tellerrand hinausdenken. Viel, viel vernetzter und das viel, viel gemeinsamer. Also das spreche ich auch sehr oft mit dem weltbesten Ehemann zu Hause, der auch gerade so ein bisschen ein Thema hat mit seinem LDL-Wert, glaube ich, ist es, wo er sagt, das hat zu 100% bei mir mit Stress und so weiter zu tun. Und er jetzt einem praktischen Arzt quasi die Patientenschaft gekündigt hat, weil der Arzt das so gar nicht sehen möchte. Und ich glaube, das ist das Problem von vielen Fachärzten, dass die halt ihr Fach haben und dann ist der Klappe zu, Affe tot. Das ist ihnen wurscht ein Stück weit. Aber da gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass das auch bei den Ärzten ankommt, dass man viel, viel größer denken muss.
Also mir wäre ich in der therapeutischen Arbeit tätig, wäre es mir ein großes Anliegen, wirklich nachhaltig zu helfen. Ich hätte kein Vergnügen daran, Antidepressiva,
das ist doch nur Symptombekämpfung, oder? Also das kann ich ja überhaupt nicht nachvollziehen. Es würde mich aber, da sind wir dann wieder bei dem Thema, dass halt die Kassenärzte bekommen es einfach nicht bezahlt. Die Privatärzte sind da, zumindest in meiner Erfahrung und Wahrnehmung, ganz anders und viel besser aufgestellt. Ja, die kosten ja gutes Geld. Bin ich mir dann heute auch bewusst und gebe ich dann auch wirklich gern aus, wenn es für mich passt sozusagen.
Genau. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, also Frauen, die so betroffen sind wie ich, also dafür schlägt auch wirklich mein Herz. Ich bin immer unglaublich glücklich, wenn mich eine E-Mail erreicht von irgendeiner Frau, die irgendwie von meinem Buch gehört hat, einen Podcast gehört hat wie deinen oder so und mich dann kontaktiert und fragt, was würden Sie denn an meiner Stelle machen? Ich bin dann im ersten Moment entsetzt und denke, mein Gott, die ist ja noch länger unterwegs als ich, schon über 20 Jahre. Ich hätte nie gedacht, dass ich solche Zuschriften kriege und dann denke ich, ja, Astrid, genau dafür hast du das Buch geschrieben.
Ja, super.
Genau dafür hast du das Buch geschrieben und es gibt inzwischen Ärztelisten im Netz, es gibt Online-Sprechstunden und solche Frauen, die haben teilweise Berufsunfähigkeitszeiten, genauso wie ich, da schnallt du ab. Also hormonmangelkrank sein heißt, dass dein Leben unterbrochen wird an ganz verschiedenen Stellen, unter anderem auch damit für sich zu sorgen durch eine Erwerbstätigkeit. Also ich war sowas von oft erwerbsunfähig. Mir ist mit Anfang 30 geraten worden, in die vorzeitige Rente zu gehen. Das habe ich natürlich weit von mir gewiesen. Aber das passiert, wenn man so multikausale Erkrankungen entwickelt, weil die Hormongesundheit einfach so im Argen liegt. Und da muss ich dann, wenn ich dann an die Argumentation von manchen Ärztinnen denke, wir kriegen Wechseljahresberatung nicht vergütet. Wir kriegen auch das After-Pill-Syndrom, wenn Frauen mit der Pille aufhören, kriegen wir auch nicht vergütet. Dann frage ich mich, was kriegt eine Hormonmangelkranke vergütet? Die geht in die Krankheit, dann geht sie in die Erwerbsunfähigkeit, dann geht sie in die Frührente. Und dann bin ich an dem Punkt, wo ich sage, nein, Ärztinnen sind nicht im Bürgergeldbezug, wie es in Deutschland so schön heißt. Ne? Die sind nicht im Bürgergeldbezug. Und ich habe verschiedene berufliche Entwürfe und ich musste dafür immer einiges einsetzen. Und es war bei meiner fragilen Gesundheit auch immer mit viel Risiken behaftet. Das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Und trotzdem finde ich, dass es, wenn man sich für eine Sache mit Herzblut engagiert, auch dazugehört zu sagen, ich will mir damit jetzt nicht eine goldene Nase verdienen, schon gar nicht, wenn ich in einem helfenden Beruf bin, dann muss ich auch etwas dafür einsetzen, um helfen zu können. Und ich finde, das kann man von jemandem in einem therapeutischen Beruf erwarten, dass der sich auf eigene Kosten fort- und weiterbildet. Das muss nicht kofinanziert werden. Mich hat keiner kofinanziert. In keinem beruflichen Entwurf, auch nicht für das Buch Hormonchaos, ja. Und ich bin da nicht so leicht rangekommen an die ganzen Infos. Also ich finde es wichtig, dass wir uns alle öffnen. Also sowohl die betroffenen Patientinnen, aber auch die Menschen, die in diesen helfenden Berufen tätig sind. Das kann ich vielleicht noch kurz sagen, Daniela. Was ich als jetzt wirklich auch sehr interessant empfinde, ist, dass sich diese Berufsgruppen, die zum Beispiel psychologische Beratung machen oder Psychotherapie, die sperren sich ja komplett gegen das Thema Hormongesundheit und psychische Gesundheit. Das hätte ich nicht erwartet. Ich hätte eher gedacht, dass die sich dem eher öffnen und dass so die klassische angewandte Medizin da irgendwie so Berührungsängste hat. Aber ist es tatsächlich so, dass viele Psychotherapeuten, mit denen ich gesprochen habe inzwischen und denen ich auch mein Buch angeboten habe, die sagen allen Ernstes, nee, es muss vorher erstmal alles ausgeschöpft werden, bevor man überhaupt an Hormongesundheit denkt. Und dann sage ich, nee. Bevor du an Depressionen denkst, musst du erstmal Hormongesundheit checken, weil das Risiko steigt um 40%.
Also es ist ja so toll, dass es auch so Mutmacherinnen und Vorreiterinnen wie dich gibt, ja, die eben für dieses Thema in die Bresche springen. Würde ich mich jetzt auch einmal dazu zählen. Ich mache es halt einfach anders, indem ich den Expertinnen in meinem Podcast eine Stimme gebe. Und ich glaube, es ist irre schwer noch, da einen Weg zu finden, mit Ärzten auch ins Gespräch zu kommen. Aber es ist halt, glaube ich, dieses Götter in Weiß. Ich glaube, das ist ein Auslaufmodell. Also ich will überhaupt nicht die Leistung von Ärzten schmälern, um Gottes Willen gar nicht. Ja. Aber ich glaube, es wäre an der Zeit für Ärztinnen und Ärzte, ein bisschen den Horizont, also nicht Horizont, sondern die Augenklappen vielleicht runter zu tun, ja, und zu sehen, hey, auch ich kann noch was lernen, auch mir darf man was sagen vielleicht. Ja. Nicht alle, also gar nicht. Ich schere sowieso nie irgendjemanden über einen Kamm. Aber ich glaube, das wird wirklich eine riesengroße Herausforderung, dass eben Expertinnen, und sie sind ja auch Experten und Expertinnen in ihrem Fach, aber dass sie sich etwas sagen lassen, auch von Betroffenen einfach. Ja? Weil ich glaube, auch wenn wir über ganz viele Use Cases und so weiter schon sprechen, es gibt vielleicht immer noch die eine oder andere Frau, die sich denkt, okay, aber das, was ihr erlebt, das hat vielleicht wirklich noch keiner gehabt, weil das so abgefahren ist. Ja? Also offen bleiben, in Austausch bleiben, sich informieren, wie zum Beispiel bei dir, wie bei den vielen anderen Büchern, die es mittlerweile Gott sei Dank zu dem Thema gibt. Und auch heuer, glaube ich, im Herbst kommt wieder einiges auf den Markt. Das ist so essentiell und so wichtig, damit ich mich um mich selber kümmern kann. Also auch dieses, ja, jetzt war ich eh beim Arzt und der hat gesagt das. Ich glaube, das ist auch für uns Patientinnen vorbei. Ja, wenn man sich nicht wohlfühlt mit einer Diagnose oder keine Besserung in sich kommt, okay, dann ist es an einem selber weiter zu forschen.
Ja, weißt du, ich bin ja auch Gesundheitswissenschaftlerin, das ist ja ein bevölkerungsbezogener Ansatz und mir geht's ja um lebenslange Hormongesundheit und wenn ich mir dann vor Augen halte, dass sich jetzt in Deutschland zumindest ein Bewusstsein schärft dafür, dass das Medizinstudium reformiert werden muss, dass die Facharztausbildungen reformiert werden müssen. Wann sie reformiert werden, steht ja noch in den Sternen und hier und jetzt haben wir ganz viele Frauen, die hormonelle Probleme haben. Junge Frauen, ich habe teilweise 21-Jährige in meinen Lesungen, die haben PCOS oder Endometriose und fragen mich, muss ich jetzt wirklich die Pille nehmen? Ich will das nicht. Ich habe das Gefühl, das bringt alles bei mir nur noch mehr durcheinander. Ich habe auch über 80-Jährige in meinen Lesungen, die immer noch Hitzewallungen haben. Ja, und ich finde es wichtig, dass wir auch nicht nur mit dem Finger auf die Ärzte zeigen. Wir haben das jetzt benannt. Also wo sind da Defizite? Was wünschen wir uns? Wo soll das nach unserer Meinung nach hingehen? Ich finde, dass wir in der Zwischenzeit genau das machen müssen, was du machst und was ich auch mache. Nämlich, dass wir Wissen vermitteln, dass wir versuchen, Öffentlichkeit zu schaffen, dass wir darauf aufmerksam machen, weil die Frauen leiden jetzt. Und manchmal sind es noch nicht mal Frauen, sondern schon junge Mädchen. Ja, und die kriegen mit 13 die Pille verordnet, obwohl ihnen Progesteron fehlt. Ja, und damit wird Hormongesundheit einfach platt gemacht. Also ich finde das ganz wichtig, dass wir diese Lücke zwischen dem Wunschzustand in der Ausbildung oder Fortbildung von Ärztinnen und dem, was wir jetzt haben, die müssen wir mit Wissen füllen. Also darum geht's mir jedenfalls, ja. Ich meine, was meinst du, was ich aus dem Nähkästchen plaudern könnte von meinen 20 Jahren Suche? Du glaubst es nicht. Ich habe in meinem Buch auch, ich hätte ein ganzes Buch nur darüber schreiben können, aber es ist langweilig. Es bringt ja einfach nichts. Also es soll ja einen prospektiven Blick geben und das, was ich gelernt habe, möchte ich gerne weitergeben und möchte neugierig machen. Und ich möchte auch dazu inspirieren. Ich hatte neulich ein Interview mit einer jungen Journalistin, die sagte nur, mein Gott, ich habe gedacht, ich mache hier jetzt ein Interview für die Wechseljahre, aber was du mir hier jetzt alles erzählst, da bin ich mit meinen Freundinnen im Club. Ich sag, super, kümmere dich drum bitte, damit du nicht so früh in den Wechseljahren landest wie ich und nicht dein Leben lang Probleme hast.
Astrid, bevor ich da abschließend die Fragen aus der Community stelle, möchte ich noch ganz kurz, hast du einen Tipp oder eine Liste oder wie auch immer, wenn sie jetzt die Frauen denken, okay, Hormongesundheit ist das Schlagwort dieser Episode. Nur mal, was bedeutet es, wie kümmere ich mich um meine Hormongesundheit?
Also an erster Stelle Selbstwahrnehmung. Da haben wir eben schon drüber gesprochen, dass wir uns selber auch anerkennen mit den Symptomen, die wir haben. Das finde ich ganz wichtig, dass wir uns die nicht gaslighten oder bagatellisieren oder hypochondrisieren lassen. Weder von Ärzten noch von Menschen aus unserer eigenen Umgebung. Das ist für mich der erste Punkt. Dann würde ich mir wirklich Wissen dazu aneignen, wie kann ich meinen Stoffwechsel fördern? Das kann ich auf verschiedene Art, durch zum Beispiel eine antientzündliche Ernährung, durch gezielte, ausdauernde Bewegung. Das kann ich durch Stressmanagement. Und wenn mir arg viel Hormone fehlen, kann ich sie tatsächlich auch ersetzen, genauso wie ich auch Nährstoffe ersetzen kann. Übrigens, Hormone sind für mich nicht Hormone. Hormone sind für mich Vitalstoffe. Ich nenne sie Vitalstoffe. Ich habe auch einen Arzt hier in Berlin, der nennt sie sogar Nahrungsergänzungsmittel.
Okay, spannend.
Weil sie so eine fundamentale Rolle spielen und Hormone auch so einen faden Beigeschmack hat. Ja, aber die drei Dinge, das würde ich mit auf den Weg geben wollen.
Gut, dann kommen wir mal zu den Fragen, die mir geschickt worden sind. Da möchte die Sabrina Weixi wissen, woran hast du gemerkt, dass du in den Wechseljahren bist? Gut, das haben wir jetzt schon ein bisschen thematisiert, aber hast du so rückblickend vielleicht ein Aha-Erlebnis?
Ja, es war wirklich meine schlechte Laune. Ich war frisch verliebt und habe so eine schlechte Laune gehabt und war so wütend wie seit der Pubertät nicht mehr. Und dachte, das kann nicht sein. Und als dann auch noch diese Gewichtszunahme hinzukam, dachte ich, nee, hier stimmt was ganz und gar nicht. Nicht während ich auf der Wolke 7 sitze.
Astrid, jetzt muss ich die Frage, ich hoffe, ich darf das. Was wurde aus dieser Liebe, aus diesem frisch Verliebtsein?
Daraus wurde eine 8-jährige Beziehung.
Okay. Na, immerhin ein tapferer Mann.
Ja.
Ja. Clara in Hamburg 74 möchte wissen, sind pflanzliche Mittel wie Mönchspfeffer wirklich hilfreich bei hormonellen Beschwerden? Mönchspfeffer, kommt mir vor, Entschuldige, das ist so der erste Schritt für viele Ärzte. Okay, wenn sie sich einbildet, Wechseljahre, Mönchspfeffer.
Ja, das kriegst du nicht nur in den Wechseljahren, das habe ich sogar schon als Teenager angeboten bekommen. Mhm. Und bei mir hat es nicht gewirkt, muss ich dazu sagen. Aber ich kenne Frauen, bei denen das wirkt. Ich kenne auch junge Frauen, die das bei PMS einsetzen. Das ist ja die Traubensilberkerze. Es kann wirken, muss nicht. Einfach ausprobieren.
Genau, das ist ja was, was ich nicht müde werde zu betonen. Gerade das Thema Wechseljahre oder eben Hormongesundheit ist sowas Individuelles. Nur weil es bei dir, bei mir, bei anderen hilft, heißt es nicht, dass es bei allen hilft. Also das ist wirklich auch ein vieles Ausprobieren und Herantesten, was einem gut tut. Die Frieda Flourish schreibt, ich bin großer Fan deines Buchs.
Haha, danke schön.
Hast du ein Lieblingsbuch, das dich inspiriert hat, über Hormongesundheit zu schreiben?
Ja, tatsächlich habe ich ein Lieblingsbuch und das ist die natürliche Hormontherapie von der Dr. Annelie Scheuernstuhl. Mit diesem Buch bin ich auf die Spur meines eigenen Hormonchaos gekommen. Und ich bin ihr bis heute dankbar, dass sie dieses Buch schon sehr früh geschrieben hat. Die ist nicht in unserer Menopausen-Bubble, von der hört und sieht man relativ wenig. Ich bin mit ihr vernetzt auf LinkedIn. Aber das Buch ist eins der frühesten und ganz großartig. Und ich glaube, inzwischen ist es fast 20 Jahre alt. Also ja, das kann ich jedem nur ans Herz legen. Ist ein tolles Buch.
Dieses Buch, vor allen Dingen dein Buch oder deine Bücher und auch Kontakt zu dir und so weiter, verlinke ich natürlich alles wie gewohnt in den Shownotes. Ja, Astrid, das war's schon. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und so tolle Einblicke zum Thema Hormongesundheit für uns gegeben hast.
Ja, super, liebe Daniela. Ich freue mich total, dass ich bei dir war im Podcast. Und ja, wir werden weiter in Kontakt bleiben. Auch darauf freue ich mich schon.
Absolut. Menomio erscheint immer freitags alle 14 Tage überall, wo es Podcasts gibt. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Glocke, wenn du via Spotify dabei bist. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann bitte ich dich, Menomio mit Sternen zu bewerten. Damit hilfst du mir und dem Thema Wechseljahre noch bekannter und größer zu werden. Menomio gibt es übrigens auch auf Instagram unter Wechseljahre_podcast. Du findest mich auf LinkedIn unter Menomio und www.menomio.at ist mein Blog, wo es ebenfalls noch viel Inspiration und mehr für dich gibt. Sodala, wie bei allen am Schluss, liebe Astrid, würde ich auch dich bitten, in mein Menomio Freudenbuch zu schreiben. Es schaut so aus, ich beginne den Satz und du vervollständigst diesen bitte. Daran merke ich, dass ich in den Wechseljahren bin oder war.
Schlechte Laune.
Meine größte Herausforderung in den Wechseljahren ist oder war?
Meine gesundheitsfördernden Mittelchen beizubehalten, weil es mir ja so unverschämt gut ging, ganz plötzlich.
Das hätte ich gern früher über die Wechseljahre gewusst.
Dass die Wechseljahre den kompletten Entzug der Sexualhormone einleiten, der mit der Menopause einsetzt. Ich dachte immer, mit den Wechseljahren kommt ein bisschen Chaos und dann ist alles vorbei und es geht uns wieder gut. Ich hätte gerne gewusst, dass das nicht so ist.
Meine Geheimwaffe in den Wechseljahren?
Bioidentische Hormone.
Glückliche Wechseljahre heißt für mich?
Neu starten und sich sammeln mit dem Rückblick auf all das, was man schon geleistet und errungen hat und dann mit Zuversicht und reifer Brust in die Welt laufen.
Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin alles Liebe und vergiss nicht aufs Glücklichsein.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.